Okay, will jemand beten am Anfang mit uns?
Jesus, danke, dass wir hier sind, dass wir uns um dein Wort versammeln können, um in dein Wort einzutauchen, zu lernen, dich tiefer zu erkennen. Wir preisen dich für dein Wort, in dem wir unser ganzes Leben studieren können und nie zu einem Ende kommen, weil es so reich ist. Ich bitte, dass du uns heute beschenkst mit Erkenntnis, uns festigst im Glauben und uns zu uns sprichst aus deinem Wort. Amen.
Amen. Genau, heute soll es ja um das zweite Kapitel gehen, im ersten Buch Mose. Und ich würde erst kurz was dazu sagen, so eine kleine Einleitung, und dann hätte ich gern, dass wir es abschnittsweise lesen, und dann sage ich immer zu jedem Abschnitt ein paar Gedanken von mir dazu. Genau, der Holger hat es ja letztes Mal schon erzählt, der Name von dem Buch ist auf Griechisch oder Lateinisch Genesis. Auf Hebräisch heißt der Bereshit, das bedeutet alles im Anfang oder am Anfang, also die Geschichte vom Anfang. Und das erste Buch Mose ist ja Teil von den fünf Büchern Mose. Man sagt dazu auch Pentateuch, ist auch griechisch, oder die Juden nennen das eben die Tora. Manchmal nennt man auch das ganze Alte Testament Tora, aber eigentlich im engeren Sinne sind nur die fünf Bücher Mose die Tora, aus der Sicht von einem Juden. Und das jüdische Alte Testament ist ja das gleiche wie das christliche vom Inhalt, nur die Bücher sind anders angeordnet. Und die Juden haben da so eine Dreiteilung, also Tora ist der erste Teil, dann gibt es noch Neviim, das sind die Prophetenbücher, und Ketuvim, das sind die Schriften, das ist so die Einteilung der Juden aus unserer Sicht vom Alten Testament. Die haben ja nur eins. Genau. Und zusammen nach den Anfangsbuchstaben von diesen drei Worten, T, N, K, nennt man das auch dann Tanach. Also eigentlich ist der Begriff für das Alte Testament aus der Sicht von einem Juden ist Tanach, T, N, K, Tora, Neviim und Ketuvim. Und dieses zweite Kapitel in dem Buch ist ziemlich gern genommen eben als Angriffspunkt auf diese Schöpfungsgeschichte oder auf am Ende auf die ganze biblische Lehre. Viele Kritiker meinen da viele Beweise zu finden, dass eben der Schöpfungsbericht nicht wahr sein kann. Und ich denke aber, wenn wir uns den Text anschauen, dann kommen wir auch zu dem Schluss, dass es eben nicht, wie viele behaupten, zwei widersprüchliche Schöpfungsberichte gibt, sondern eigentlich nur einen Bericht. Ich werde dann trotzdem manchmal einfach sagen, erster Teil oder zweiter Teil oder erster Schöpfungsbericht oder zweiter Schöpfungsbericht, aber eigentlich ist es nur ein Schöpfungsbericht, der in sich schlüssig ist und sehr gut zusammenpasst. Bevor wir jetzt dann den Text gleich lesen, müssen wir uns noch ein paar Sachen bewusst machen. Zum einen ist es so, dass die Kultur und auch die Sprache, aus der dieser Text kommt, eben eine andere ist als unsere. Ist eben semitisch-jüdisch geprägt. Jetzt aus unserer Sicht rückblickend, das wussten die damals ja noch nicht, also Adam und Eva. Aber das bedeutet auch zu der Zeit, wo das niedergeschrieben wurde, dass da ja einfach eine andere Kultur war als die heute. Und diese ganze semitische, jüdische Kultur ist ganz, ganz anders als unsere. Auch die ganze Denkweise, wie man an Probleme rangeht, ist anders. Wir sind es ja bei uns im Westen gewohnt, dass man Dinge sehr strukturiert angeht. So logisch, der Reihenfolge nach, man beginnt ganz am Anfang bei den Grundlagen und arbeitet sich dann so logisch Schritt für Schritt vor, sehr oft sehr philosophisch geprägt oder wissenschaftlich. Viel von der griechischen Philosophie eben beeinflusst, diese Denk- und Arbeitsweise. Und die hat ja auch ihre Berechtigung. Also in den Naturwissenschaften ist das ja ein guter Schlüssel zum Erkenntnisgewinn. Genau, aber dieses jüdische, semitische Denken, diese Kultur war halt anders. Da ist man nicht so logisch aufeinander aufbauen vorgegangen, sondern wenn man sich dann ein Thema angeguckt hat, dann findet eine ganz andere Beschäftigung mit dem Thema statt. Viel aus unserer Sicht unstrukturierter. Die haben auch eine Struktur, aber wir sind es halt nicht so gewohnt. Da kreist man eher so um das Thema. Da wird immer um das Thema gekreist, das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Da sind dann Gedankensprünge drin, das mal wieder zurück an den Anfang, dann wieder wie so ein Adler, der quasi über seiner Beute kreist und dann immer langsam diese Kreise zieht und man denkt sich, was macht er da? Aber der hat die genau im Auge und irgendwann kommt der Moment, wo er sich dann im Sturzflug draufstürzt und sie dann packt Und so ähnlich ist es auch in diesem ja, semitisch-jüdischen Umfeld. Nur ein Beispiel kurz dafür. Das merkt man zum Beispiel beim Aufbau der Sprache. Im Althebräischen oder Bibelhebräischen, da gibt es keine Zeiten eigentlich im eigentlichen Sinn. Also so wie wir im Deutschen kennen das ja gut und in anderen Sprachen ist es noch viel, viel ausgeprägter. So ein Zeitsystem, dass man genau sagen kann, wenn ich was erzähle, in welchem Verhältnis stehen die erzählten Dinge? Was war vor was anderem, was war danach? Aber im Hebräischen fehlt es, da gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft, kein Präsens, keine Gegenwart, sondern die Unterscheidung, die da getroffen wird, ist eher, ist eine Handlung abgeschlossen oder nicht abgeschlossen? Also ist sie fertig oder nicht fertig? Aber ob ich das quasi rückblickend betrachte und ob ich quasi rückblickend von einer nicht abgeschlossenen oder abgeschlossenen Handlung erzähle oder ob die jetzt gerade stattfindet oder erst in der Zukunft, das muss man sich dann aus dem Kontext erschließen. Ja, weil es diese Zeiten da nicht in der Form gibt wie ja, in vielen, vielen anderen Sprachen. Und auch ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wie Poesie aussieht. So im Deutschen zum Beispiel Gedichte. Poesie sind ja gekennzeichnet, dass ein Endreim da ist. Also am Ende reimen sich die Worte. Oder es gibt so Betonungsmuster. Und im Hebräischen gibt es da auch eine Struktur für die Poesie, aber die ist eben anders. Also im Hebräischen gibt es da viel mehr so Parallelismen, dass eben ein Gedanke geäußert wird, dann wird der gleiche Gedanke nochmal ein bisschen anders geäußert, verstärkt oder das Gegenteil davon wird irgendwie ausgedrückt. Also da wird viel mehr damit gespielt oder auch so Sachen, zum Beispiel, dass in einem Psalm haben wir das ja oft, dass dann irgendwie die einzelnen Verse mit den Anfangsbuchstaben vom Alphabet beginnen. Also der erste Vers mit A, der zweite mit B und so weiter. Oder auch ein beliebtes Stilmittel sind so Spiegelstruktur, dass eben, ja, dass sich das eben so, dann kommen wir noch dazu, ich habe dann noch ein Beispiel dabei. Also dass quasi hier am Anfang Gedanke steht, dann kommt Gedanke A, dann kommt Gedanke B, dann Gedanke C, dann kommt wieder Gedanke C aufgegriffen, dann wieder Gedanke B, dann wieder Gedanke A, also so ein, ja, wie so ein Spiegelmuster. Warum erzähle ich das jetzt alles? Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht eingeschlafen. Das ist einfach wichtig zu wissen, wenn wir uns den Text anschauen, dass das eben von einem ganz anderen Hintergrund geschrieben wurde als wir und wir eben nicht da dran gehen dürfen und denken, dass es jetzt so, wie wir es gewohnt sind, uns aufbereitet wird, wie eine wissenschaftliche Arbeit, der Schöpfungsbericht, erstmal theoretische Grundlagen, 3 Kapitel, dann Beschreibung der Vorgehensweise, dann Erklärung aller verwendeten Begriffe, dann noch irgendwie ein Verzeichnis oder so ein Index und dann so langsam kommt man an den Kern der Sache. Wir sind es auch im Deutschen gewohnt so, wir lernen das ja Einleitung, Hauptteil, Schluss. So macht man das im Deutschen, lernt man ja in der Schule und meistens ist es so, im Schluss findet man dann das Interessante, das Fazit, die Zusammenfassung, ein Ausblick, ja, den Erkenntnisgewinn. Aber im Hebräischen ist es oft so, dass eigentlich der Kern der Sache in der Mitte steckt. Drumherum gibt es Gedanken, Hinführungen, Wegleitungen, einfach Gedankenspiel, aber in der Mitte steckt dann das Eigentliche. Wenn wir dann gleich den Text lesen, dann dürft ihr mal auf eine Sache achten, und zwar auf dieses Wort und am Anfang. Das ist im Deutschen wahrscheinlich schlechter Stil irgendwie, dass man die Sätze alle mit und beginnt. Wobei in der gesprochenen Sprache ist es eigentlich okay und eigentlich auch ein relativ gutes Verbindungswort. In der geschriebenen Sprache ist es auf jeden Fall schlechter Stil. Im Hebräischen ist es aber ganz normal. Da ist es ein ganz normaler Stil, dass man einfach anfängt mit und, auch in der geschriebenen Sprache. Das zeigt einfach, das ist eine Erzählung, eine Aneinanderreihung von Geschehnissen, also ein Bericht. Und das und hat sogar grammatische Funktion im Hebräischen. Also an diesem und kann man, je nachdem, wie das ausgeprägt ist, dieses und, was danach dann kommt, kann man dann feststellen, ob das eine abgeschlossene oder eine nicht abgeschlossene Handlung ist. Also da machen die Bibelübersetzer, orientieren sich daran. Genau. So, letzte Bemerkung. Ich habe bei der Vorbereitung einfach gemerkt, dass diese Kapiteleinteilung ein bisschen unglücklich gewählt ist. Das ist mir schon öfter aufgefallen in der Bibel. Und mir war das lang gar nicht bewusst, dass die Kapiteleinteilung erst ziemlich spät gekommen ist. Also die stammt aus dem 13. Jahrhundert. Ein christlicher Bischof hat die einfach festgelegt. Und die Verseinteilung ist noch später, die kommt aus dem 16. Jahrhundert. Also die ist nicht im eigentlichen Text drin. Deswegen ja, muss man da vorsichtig sein, wenn man die Struktur von dem Text anhand von den Versen versucht, sich zu erschließen. Das kann ein guter Hinweis sein, aber das muss eben nicht so sein. Die Juden unterteilen ja den Text in so Sinnabschnitte und die sind zum Teil anders als diese christliche Kapiteleinteilung. Genau. So, jetzt würde ich mal den ersten Abschnitt lesen, zusammen. Darf gern jemand von euch vorlesen, wenn, ja. Ja, 1. Mose Kapitel 2. Und wir lesen mal nur die ersten drei Verse. Das ist der erste Abschnitt, keine Angst, die anderen Abschnitte sind alle länger. Also wenn von euch jemand lesen will, dann sehr gern.
Die erste drei nur.
Mhm. Genau. Diese drei Verse gehören eigentlich vom Sinn her noch zum ersten Kapitel. Das erste Kapitel hört ja auf mit dem sechsten Tag und wir wissen ja, es sind sieben Tage und deswegen gehören diese drei Verse eigentlich noch zum ersten Kapitel. Genau. Und wir lesen hier, dass die Himmel und die Erde und das ganze Heer, also alles, die Meere, die Natur, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, aber auch das gesamte Universum, ja, die Planeten, die Sterne, die Galaxien, die alles, was wir sehen und was wir nicht sehen, war fertig. Alles, was da ist, war fertig, vollendet. Das wird ganz, ganz oft betont, dass dieses Schöpfungswerk vollendet war. Und das Universum ist ja unvorstellbar groß. Und immer wieder gibt es so neue Weltraumteleskope, die mir in den Weltraum schicken. Und meistens ist es so, wenn, also gerade gibt es ja auch wieder ein neues, dieses James-Webb-Teleskop, davor war ja das Hubble-Teleskop, ja, Stand der Dinge. Und immer wieder, wenn man dann ein neues Teleskop hat mit neuer Reichweite, mit neuen technischen Möglichkeiten, dann erkennt man, dass das, was man vorher gedacht hat, dass das, wie groß das Universum ist, das muss man dann alles neu betrachten. Und man hat immer noch keinen Ende vom Universum gefunden. Ja, unser, da wo wir denken, dass das Universum aufhört, da hört unsere Möglichkeit auf, das zu messen, die, irgendwelche Lichtstrahlen zu sehen. Heißt aber, also nicht, dass es dahinter nicht noch mehr gibt. Und es ist auch wahrscheinlich auch so. Das ist halt gerade unser Horizont. Und ja, deswegen hat die Wissenschaft, muss immer wieder aktualisiert werden, muss immer wieder ihre Erkenntnisse anpassen, weil man eben immer wieder neue technische Möglichkeiten hat zur Beobachtung. Aber was wir hier in der Bibel haben, gerade hier in diesen ersten Kapiteln, das ist abgeschlossen, ja, das braucht kein Update. Da muss man keine Revision vornehmen. Das ist, war damals top aktuell und ist heute top aktuell und es wird auch immer top aktuell bleiben, weil dieses Schöpfungswerk ja abgeschlossen ist und wir diesen Bericht haben. Und dieser Abschluss ist was ganz Besonderes. Gott macht aus diesem Fertigsein was ganz Besonderes. Er hätte ja nach diesem sechsten Tag war ja das eigentliche Schaffen fertig. Das heißt, er war eigentlich fertig nach sechs Tagen. Aber er war nicht fertig, sondern zu diesem ganzen, zu der Schöpfung hat noch was dazugehört, nämlich diese Ruhe am siebten Tag. Er hätte ja einfach nach dem sechsten Tag wieder den ersten Tag folgen lassen können. Also keinen besonderen Tag, sondern hätte mal nur eine Sechs-Tage-Woche gehabt. Aber Gott hat sich entschieden, dass es da einen siebten Tag gibt. Einen vielleicht in Anführungsstrichen unnötigen Tag. Aber der ist nicht unnötig, sondern dieser Ruhetag Gottes, den hat Gott da eingesetzt und der hat damit noch was vorgehabt. Viele bringen ja das Sabbatgebot hier mit der Schöpfungsgeschichte in Verbindung. Und das Sabbatgebot kommt ja aber erst später. Das kommt erst in Kapitel 20 hier, im zweiten Buch Mose Kapitel 20 beim Volk Israel, also zu einer ganz, ganz anderen Zeit, zu einem ganz bestimmten Volk, spricht Gott dann dieses Sabbatgebot aus, aber dort nimmt er eben Bezug auf diesen siebten Tag, an dem er geruht hat. Und da sehen wir auch, wie wir diese Tage aus dem Schöpfungsbericht interpretieren müssen, weil Gott gibt ja dem Volk Israel das Gebot, sie sollen sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen, weil so hat er es auch gemacht. Das führt er darauf zurück. Das heißt, auch er hat in 6x24-Stunden-Tagen geschaffen und hat dann einen Tag zu 24 Stunden geruht. Sonst würde ja dieser Bezug keinen Sinn machen. Sonst hätte er ja nicht zum Volk Israel sagen können, so wie ich es gemacht habe, so sollt ihr das auch machen. Und dieser Sabbat hat ja den Zweck gehabt, dass er die Leute, also dass ja, die Leute sich besinnen können auf Gott und dass sie ihm auch vertrauen müssen, weil in der Landwirtschaft hat man nichts machen dürfen, um seine Viecher hat man sich nicht kümmern dürfen, hat keinerlei Arbeit machen dürfen, hat Gott vertrauen müssen, dass das alles gut wird. Und das war diese, ja, diese Vertrauensfrage. Vertraut man wirklich auf Gott oder versucht man, ja, oder hat man in sich selbst Vertrauen und in sein Schaffen? Und wir sehen auch ganz deutlich, dass hier irgendeine Art von Evolution überhaupt keinen Platz hat. Evolution braucht ja einen ganz, ganz langen Zeitraum. Millionen Jahre, Milliarden Jahre, um zu funktionieren. Und die Evolution basiert ja auch auf dem Tod. Da müssen immer wieder Tiere sterben oder Pflanzen sterben. Die, die nicht stark genug sind, die schlechte Entwicklung quasi, die schlechte Entwicklungsform muss sterben, damit sich die gute, starke Entwicklungsform durchsetzen kann. Aber Gott ist ein Gott des Lebens und wir sehen, dass diese, ja, diese Sicht der Evolution überhaupt nicht zum biblischen Bericht passt. Ich sage das deswegen, weil es immer wieder aus ja, sogenannten christlichen Kreisen den Versuch gibt, die Evolution irgendwie mit dem Schöpfungsbericht in Einklang zu bringen und irgendwie ja, das miteinander zu vermischen. Aber wir werden heute noch ganz deutlich sehen, dass das überhaupt nicht möglich ist. Noch eine interessante Bemerkung zum Schluss oder Beobachtung. Im Judentum ist ja ein Tag definiert von Abend zu Abend. Da beginnt ja der Tag abends und geht bis zum nächsten Abend. Also zum Beispiel der Sabbat, der Samstag, der beginnt am Freitagabend und geht bis Samstagabend, von Abend zu Abend. Und wenn wir uns jetzt mal da reinversetzen in die Situation von Adam und Eva, dann ist es ja genau das, was die beobachtet haben. Die wurden ja tagsüber geschaffen, haben dann ja, begonnen zu leben und haben dann beobachtet, wie die Sonne sich senkt, es wird immer dunkler, irgendwann ist es dunkel. Ja, und dann wussten sie auch nicht, was kommt, was passiert. Aber sie haben es dann erlebt, am nächsten Tag ist die Sonne wieder aufgegangen, es wurde wieder hell. Und dann haben die sich vielleicht gefragt, ja okay, wie sieht das jetzt aus? Bleibt es jetzt für immer hell? War diese Dunkelheit was Einmaliges? Kommt es wieder? Und erst an dem Abend vom nächsten Tag hatten sie ja die Antwort. Da haben sie gemerkt, okay, das scheint sich irgendwie zu wiederholen, es wird wieder dunkel. Und wahrscheinlich haben sie dann schon drauf gehofft oder schon gewusst, okay, am nächsten Morgen wird es wieder hell. Und also das heißt, dieses von Abend zu Abend entspricht genau dieser Beobachtung an dem ersten Tag des Menschen. Genau. Ich habe ja gesagt, diese Abschnitte werden länger, aber erstmal werden sie kürzer, weil der nächste Abschnitt ist nur der Vers 4, wenn den jemand mit uns lesen würde. Ja, geht er noch weiter? Ganz sicher? Aber der vierte geht weiter, da ist der fünfte beginnt erst eine Zeile drunter. Wenn du ganz genau schaust, dann das ist als Überschrift der Menschen Garten Eden. Genau, aber der Vers geht nach der Überschrift weiter.
An dem Tag, als der Herr Gott Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Grau des Feldes nicht gestorben. Denn der Herr Gott hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen.
Genau, das war jetzt auch der fünfte schon, das ist nicht schlimm, vielen Dank. Genau. Ich kann das auflösen, die Verwirrung. Um diesen Vers 4, da gibt es sehr viel Diskussion, wie der zu lesen ist. Und ja. Manche sehen diesen vierten Vers anders. Die meisten Bibelübersetzungen machen es so leider wie diese Brockhaus-Elberfelder. Die teilen diesen Vers auf. Die sagen quasi, die erste Hälfte vom ersten Vers gehört noch zu dem Abschnitt davor und die zweite Hälfte vom vierten Vers gehört dann zu dem Abschnitt danach. Wie gesagt, von der Verseinteilung darf man sich nicht durcheinander bringen lassen. Die ist im Nachhinein quasi auf diesem Bibeltext irgendwie aufgedrückt worden. Aber tatsächlich ist es so, der Vers 4 als Ganzes ist eigentlich eine Einheit. Und das sieht man deswegen, weil in diesem vierten Vers so eine Spiegelstruktur ist. Das ist wie ein kleines Gedicht. Ich lese jetzt mal den vierten Vers nach der Schlachter-Übersetzung. Die hat es meiner Meinung nach am besten übersetzt. Und dann hat man noch die Worte ein bisschen umgestellt, so wie sie halt im Hebräischen vorkommen, die Worte. Und dann sieht man auch diese, ja, diese gespiegelte Struktur. Und zwar heißt es dann, der vierte Vers, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als machte der Herr Gott Erde und Himmel. Ist jetzt im Deutschen ein bisschen holprig, aber so sind die Worte im Hebräischen. Und dann, ich habe das da mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich habe das mal farblich markiert. Das ist so eine Spiegelstruktur. Also man sieht hier, es geht um, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Und wenn man jetzt ganz zum Schluss springt, da heißt es dann Erde und Himmel. Also das, die Worte sind genau umgedreht. Und jetzt ist die Frage, warum sind da die Worte genau umgedreht? Weil das eben so eine Spiegelung ist. Und im Ganzen gelesen ist es dann eben so, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Das ist quasi ja, Teil A. Als sie geschaffen wurden, da geht es eben um das Schaffen. Dann in der dritten Zeile geht es nochmal um das Schaffen, nämlich zu der Zeit, als Gott die Erde schuf oder machte. Und dann, also als Gott machte Erde und Himmel. Und dann sieht man wieder, dass es zusammenpasst. Also das ist, das ist ein hebräisches Stilmittel. Und deswegen denke ich, dass man diesen vierten Vers nicht auseinanderreißen sollte. Und ich habe auch mehrere Übersetzungen angeschaut. Also Luther zum Beispiel bis 1912 hat den auch nicht auseinandergerissen. Die Elberfelder CSV macht es auch nicht. Die Schlachter macht es auch nicht, aber die allermeisten Übersetzungen und auch die Brockhaus-Elberfelder, die reißen diesen Vers quasi auseinander. Das ist aus meiner Sicht nicht. Ja, also ich denke, das ist falsch, das so auseinanderzureißen. Ich kann kein Hebräisch, ich habe da ziemlich viel dazu gelesen zu diesem Vers. Die meiste Vorbereitung habe ich mit Literatur zu diesem Vers verbracht. Genau, aber alles, was ich da gelesen habe, also alle sind sich eigentlich einig, das ist wie ein kleines Gedicht, also ein Stilmittel. Und deswegen sollte man diesen Vers nicht auseinanderreißen. Und dieser Vers ist noch aus einem anderen Grund ganz besonders, weil hier zum ersten Mal das Wort JHWH vorkommt im Hebräischen. Das ist der Name Gottes. Die meisten sagen, dass der Jahwe ausgesprochen wird, richtig, aber im hebräischen Text sind ja nur die Konsonanten überliefert, deswegen weiß man das nicht wirklich. Und da, wo Vokale überliefert sind, da bei diesem Wort wurden die Vokale verfälscht, damit man nicht den Namen Gottes richtig ausspricht und zu unnützem ausspricht. Deswegen haben die Juden irgendwann die Vokale verfälscht bei diesem Wort, dass man, wenn man ausspricht, falsch ausspricht. Und deswegen wissen wir nicht genau, wie der ausgesprochen wurde. Die meisten sagen, das heißt Jahwe. Dieser Name Gottes, der kommt hier zum ersten Mal vor. Im ersten Kapitel von Mose, immer wenn wir da lesen, Gott, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann steht für Gott das Wort Elohim. Und das ist einfach das Wort für Gott. So wie im, ja, Gott. Damit werden auch zum Beispiel fremde Götter bezeichnet, so wie man im Deutschen auch sagen kann, es gibt, also man kann ja auch sagen, die Moslems haben ihren Gott. Und natürlich ist es nicht unser Gott und auch nicht der Gott, den es wirklich gibt, aber die Bezeichnung für so ein höheres Wesen im Deutschen ist halt Gott und die Bezeichnung für speziell den christlichen Gott ist halt auch Gott, den einzig wahren Gott. Und es ist interessant, dass hier zum ersten Mal eben dieser ja, Jahwe-Name vorkommt. Das ist auch der Name, mit dem sich Gott an Mose vorstellt, viel später an diesem Dornbusch. Und die Bedeutung von Jahwe ist auch eine sehr vielschichtige. Und es bedeutet eigentlich, also es kommt von einem Wort, von einem Verb sein, also von dem Verb sein, so wie im Deutschen. Und Jahwe bedeutet dann so viel wie ich bin, der ich bin, oder ich war, der ich war, oder ich werde sein, der ich sein werde, eben weil im Hebräischen das mit diesen Zeiten nicht so ja, strukturiert ist wie im Deutschen. Deswegen sind all diese Übersetzungen von dem Namen richtig für die Bedeutung eben. Man kann auch sagen, er bedeutet ich war, der ich sein werde, zum Beispiel, oder ich war, der ich bin, oder ich bin, der ich war. Also jede Kombination davon ist eine zutreffende Wiedergabe eben von diesem Namen. Und jetzt habe ich ja gesagt, hier kommt dieser Name zum ersten Mal vor. Aber wenn man eigentlich genau mal guckt in den Text, dann kommt er schon im ersten Kapitel vor. Und zwar heißt er im ersten Kapitel ganz oft, zum Beispiel, es werde Licht. Die Erde war wüst und leer. Oder es heißt dann, es wurde so. Und immer diese Worte, also sein, werden, das ist dieses Verb eben, von dem Jahwe der Name eben abgeleitet ist. Und ja, wenn man das jetzt genau nimmt, dann kann man schon sehen, dass im Also alles, was irgendwie gemacht wurde, alles, was geschaffen wurde, dieses ganze Konzept, dass überhaupt irgendwas existieren kann, das hat eben in diesem Gott seinen Ursprung. Und das ganze restliche Kapitel hindurch heißt es eben der Herr Gott, also Jahwe Gott. So ist der Name in diesem zweiten Kapitel, Jahwe Gott. Die meisten Übersetzungen drehen das auch um, die schreiben dann Gott der Herr, aber im hebräischen Text steht der Herr Gott. Und das ist auch so ein Merkmal oder ja, daran, dass eben hier ein anderer Name oder ein ergänzter Name für Gott verwendet wird als im ersten Kapitel. Das nehmen viele zum Anlass, um eben zu sagen, okay, das sind zwei Schöpfungsberichte, die widersprechen sich, weil im ersten Teil heißt Gott Elohim und im zweiten Teil heißt Gott eben Jahwe. Aber das stimmt nicht ganz, weil im zweiten Teil heißt Gott auch Elohim, nämlich Jahwe Elohim. Also dieser Name, der im ersten Kapitel schon vorkommt, der wird quasi noch genauer spezifiziert, noch eingegrenzt. Und es ist dann eben auch dieser Jahwe, also immer oft, wenn Gott sich jemandem zeigt, persönlich, dann ist es eben dieser Name Jahwe, den wir dann lesen. Und dieser zweite Teil vom Schöpfungsbericht, das ist eben eine Verdeutlichung vom ersten Teil, den wir letztes Mal hatten. Das ist keine Alternative dazu, sondern das ist einfach eine Verdeutlichung. Da werden Elemente aus dem ersten Teil rausgegriffen und nochmal genauer betrachtet, eben in dieser semitisch-jüdischen Denkweise. Und der ist auch thematisch gruppiert, also nicht chronologisch nacheinander sortiert, sondern thematisch. Wie wenn man jetzt zum Beispiel ein Sachbuch hat und schaut im Index hinten nach, im Verzeichnis, dann sind die Sachen alphabetisch sortiert, machen aber logisch überhaupt keinen Sinn, weil es eben bei A anfängt und vielleicht steht bei A irgendein also Fachbegriff, den man noch nie gehört hat. Wenn man jetzt hergeht und liest das Verzeichnis von dem Sachbuch, dann wird man nicht viel schlauer. Dann hat man es schön alphabetisch geordnet, aber keinen großen Erkenntnisgewinn. Und wenn man das verstehen will, dann muss man eben den vorderen Teil lesen, da wo es eben nach, ja, um die Themen geht. Und so ist auch dieser zweite Teil vom Schöpfungsbericht eben aufgebaut, da geht es eben um die Themen. Und ja, ein paar Beispiele dafür sind zum Beispiel, da wo es um die Erde geht und den Erdboden, dann wird eben auch erwähnt, dass aus diesem Erdboden Gott den Menschen gemacht hat, obwohl chronologisch viel Zeit dazwischen ist und auch die ganze Erschaffung der Tiere und der Bäume und der Natur noch dazwischen liegt. Genau. Jetzt lese ich mal noch den nächsten Abschnitt. Das sind die Verse 5 bis 7. Hast du ja gerade zum Teil schon gelesen. Und ehe alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war und ehe alles Kraut des Feldes sproste, denn Gott, der Herr, hatte nicht regnen lassen auf die Erde und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen, Staub vom Erdboden, und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Hier haben wir jetzt auch diese vermeintliche Schwierigkeit, was ich ja gerade gesagt habe, dass die Reihenfolge nicht ganz stimmt, weil es heißt ja erst, es wächst noch gar nichts auf der Erde und dann macht Gott den Menschen und dann wachsen die Dinge. Aber das ist eben eine falsche Interpretation. Und jemand, der denkt, dass das die Aussage von dem Text ist, der behauptet ja, dass der den Text geschrieben hat, dumm ist. Weil man muss ja nicht mal eine Seite zurückblättern, um zu sehen, dass sich das dann widerspricht, wenn das das richtige Verständnis von dem Text wäre. Das heißt, wenn ich sage, da ist ein Widerspruch, dann sage ich, das hat jemand aufgeschrieben, wissentlich, entweder weil er es nicht versteht oder mit Absicht und das ist falsch. Aber das ist eben eine falsche Interpretation. Das kann man auch. Ja, also es gibt so viele Erklärungsansätze, die passen. Und ich habe bei einer Sache, die sage ich noch später, habe ich dann die Erklärung gelesen, ja, dieser Erklärungsansatz, der dann erklärt, warum es zusammenpasst, der kann nicht wahr sein, weil dann würde es ja zusammenpassen. Und es darf nicht sein, deswegen ist es falsch. Ja, ich denke, am leichtesten versteht man es, wenn man sich so erschließt, also die Verse 5 und 6, die berichten einfach von der Zeit der Erschaffung der Welt. Die versetzen uns in diese Zeit. Und berichten einfach, wie diese Zeit war, bevor irgendwas überhaupt war, bevor irgendwas gewachsen ist. Und die beantworten auch eine Frage. Also ich denke, da ist wenn das jetzt jemand liest später, der hat dann eine Frage, der denkt sich, hey, wie kann das sein, dass da noch nichts gewachsen ist? Weil die Menschen waren ja ziemlich landwirtschaftlich geprägt und die kennen das ja aus der Natur. Es wächst immer was, ja. Auch da, wo nichts wachsen soll, wächst Unkraut. Und da, wo was wachsen soll, da muss man das Land bebauen. Und wenn es dann regnet, und meistens regnet es ja, es gibt gute Jahre und schlechte Jahre, aber bisher das so durchschnittlich immer funktioniert. Dann wächst da was. Wie kann es sein, dass nichts gewachsen ist? Und die Erklärung ist dann, okay, Gott hat es noch nicht regnen lassen. Und selbst wenn es geregnet hätte, es war niemand da, der irgendwie das Land bebaut hätte. Also da wird diese Frage beantwortet, die ein Leser dann an diesem Text vielleicht hat. Aber eine Sache gab es, also natürlich, weil Gott die gemacht hat, es war nämlich Wasser war da, das Grundwasser, das von der Erde aufsteigt und die Oberfläche nass macht. Und dann waren alle Bedingungen da, dass eben was wachsen kann. Die Erde war da mit den ganzen Inhaltsstoffen, das Wasser war da, das Licht war da und das überspringt dann dieser Bericht aber alles. Also das wissen wir ja aus dem ersten Kapitel, wie Gott das alles der Reihenfolge nach gemacht hat. Und hier ging es aber erstmal so in groben Zügen eben um das Thema und hier vor allem um den Erdboden. Und das Ganze, was dann kommt, das überspringt diese Stelle, erzählt nichts von dem Menschen, erzählt dann von dem Menschen, kommt dann direkt auf den Menschen zu sprechen, weil es ja hier eher um den Menschen geht. Ich habe das Gefühl, in diesem zweiten Teil vom Bericht geht es viel, viel mehr um den Menschen und dieses Verhältnis von Mensch zu Gott. Eben auch hinleitend zu diesem, wo ja Gott dann zu den Menschen spricht und ihm das Gebot gibt, kommen wir auch noch hin. Und wir lesen halt im ersten Teil des Berichts, dass Gott den Menschen gemacht hat. Und hier lesen wir viel, viel mehr Details, wie er ihn geschaffen hat. Und hier wird auch dann viel deutlicher erklärt, was es bedeutet, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass Gott dem Menschen seinen Lebensatem einhaucht. Und wir eben unser ganzes Leben aus Gott beziehen und dann erst diese Form aus Erde zu einem menschlichen Leben wird. Und wir sehen auch, dass zu diesem in Gottes Bild geschaffen sein eben auch dazu gehört, dass die Menschen als Mann und als Frau geschaffen sind. Von Anfang an werden sie so dargestellt, es gibt eben Mann und Frau und diese Ausprägung diese zwei Geschlechter, die sind beide im Bild Gottes geschaffen. Also zum Bild Gottes gehört dazu, dass es eben Männer gibt und Frauen gibt und nichts dazwischen und auch nicht beides gleichzeitig. Und jetzt gibt es noch eine interessante Sache, die mir aufgefallen ist. Ihr wisst vielleicht, aus was der menschliche Körper besteht, größtenteils. Genau, aus Wasser. Und wisst ihr auch, was an zweiter Stelle kommt? Im menschlichen Körper oder in allen Lebewesen eigentlich? Was dann der zweite Baustein ist? Also Wasser besteht ja aus Wasserstoffatomen und Sauerstoffatomen. Und an zweiter Stelle ist dann Kohlenstoff. Also erst kommt Wasser und dann von der Gewichtsverteilung und auch von der Anzahl von Atomen ist dann Kohlenstoff der nächste Baustein des Menschen. Und das passt ja genau zu diesem Bericht, wie Gott den Menschen geschafft hat. Nämlich aus dem Erdboden, in dem es auch Kohlenstoff gibt, der auch nass war, eben befeuchtet durch diesen Strom, baut Gott den Menschen. Das heißt, vor diesen vielen tausend Jahren hat ein Mensch gewusst, wie der Mensch aufgebaut ist, hat es aufgeschrieben. Woher hat dieser Mensch das gewusst? Wissenschaftlich korrekt. 0,027% ist der Inhalt des Kohlenstoffs im Boden, habe ich extra recherchiert. 0,027%. Ja. Also ich fand es trotzdem einfach beeindruckend, wie die damals schon gewusst haben, wie ein Mensch eben, also dass alles da ist, was im Menschen eben vorkommt. Und genau. Jetzt lesen wir mal einen längeren Abschnitt, und zwar die Verse 8 bis 14.
Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten, und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flüssen. Der Name des ersten, Pison. Dieser ist es, der das ganze Land Havilah umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es das Betulach und den Stein Onyx. Und der Name des zweiten Flusses, Gihon. Dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Und der Name des dritten Flusses, Hiddekel. Dieser ist es, der östlich von Assyrien fließt. Und der vierte Fluss, das ist der Frat.
Genau. Wir erfahren jetzt hier noch mehr über den Menschen. Und zwar erfahren wir, wo sein Platz war. Also wir merken schon, das ist alles so thematisch gruppiert. Und zwar lesen wir hier, dass eben Gott einen Garten angebaut hat in Eden. Und Gott pflanzt seinen Garten in Eden. Das ist der Garten, in den er den Menschen später setzte. So kann man das eben lesen. Das heißt, es geht grundsätzlich mal um diesen Garten. Und dann wird eben ganz viel erzählt, was mit diesem Garten zu tun hat. Gott baut ihn an, Gott setzt den Menschen dorthin, Gott lässt Bäume dort wachsen. In keiner speziellen Reihenfolge. Das ist wie so eine Mindmap. Ja, wenn man einfach eine Mindmap macht, in der Mitte steht Garten in Eden. Und dann schreibt man mal alles auf, was einem dazu einfällt. Deswegen ist es auch nicht in der Reihenfolge aufgeführt, in der Gott das geschaffen hat. Es könnte auch zum Beispiel sein, dass die Erschaffung der Bäume grundsätzlich schon abgeschlossen war, aber in diesem Garten noch keine Bäume waren und Gott dann erst dann speziell in diesem Garten Bäume hat wachsen lassen. Das würde es auch erklären. Das heißt, auch diese Verse 8 und 9, die widersprechen nicht diesem Ablauf im ersten Kapitel. Und dann kommen noch mehr Ausführungen eben zu diesem Garten und wir lesen da von diesem einen Fluss, der sich dann teilt in vier Arme. Und zwei davon tragen Namen von heutigen Flüssen im Nahen Osten, im ehemaligen Mesopotamien. Es ist jetzt aber nicht glaubt, dass die gleichen sind wie damals, also die heutigen Flüsse. Die haben den gleichen Namen, aber ja, wir kennen es ja, dass manchmal Dinge gleichen Namen haben, so wie in Amerika gibt es ja zig Städte, die Berlin heißen und sind aber nicht das Berlin aus Deutschland. Und es wurden auch viele Versuche unternommen, irgendwie diesen Garten in Eden oder ja, zu finden. Aber ja, also es wird schwierig, es ist bisher noch niemandem gelungen und ich denke auch nicht, dass es irgendwie gelingen kann. Und wir müssen auch bedenken, dass wir später ja dann von dieser Flut lesen, die die ganze Erde bedeckt hat und ziemlich sicher auch die Erdoberfläche sehr verändert hat und auch den Lauf der Flüsse verändert hat und deswegen, wir finden ja keinen Fluss, der auf diese Beschreibung irgendwie da zutrifft. Und dann ist ja noch die Rede von diesen Edelsteinen oder von diesem einen Edelstein, der Onyx. Also Onyx ist ein Edelstein, den gibt es, den kennt man. Ob das jetzt aber der ist, der hier erwähnt wird, das weiß man nicht. Das ist ja so die wissenschaftliche Meinung eben der Übersetzer, dass das der Edelstein Onyx ist. Und interessant ist, dass dieser Edelstein später nochmal vorkommt. Und zwar ist der Teil von dem Priestergewand, das eben der Hohepriester dann tragen muss. Und dieses Bedolach, das ist wohl so ein sehr gut riechendes Harz, so eine Masse. Wir lesen einfach, dass hier, dass es wirklich ein sehr, sehr schöner Ort ist, eine sehr schöne Gegend. Der Garten ist schön, die Umgegend ist schön, alles ist gut. So wie Gott es eben am Anfang geschrieben hat, alles war sehr gut. Und es ist einfach sehr angenehm war dort. Genau, jetzt wollen wir nochmal die nächsten zwei Verse lesen, oder drei, nämlich 15 bis 17.
Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze, und wies ihn an. Von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben.
Genau. Und auch hier haben wir eine Wiederholung. Ja, das dass Gott den Mensch gemacht hat und den da reingesetzt hat, das wissen wir ja schon von oben. Wird trotzdem nochmal wiederholt und hier sehen wir auch, dass der Mensch dann eine Aufgabe bekommt. Er bekommt einen Zweck, eine Beschäftigung, einen Sinn. Und zwar ist dieser Sinn Arbeit. Wir denken vielleicht beim Garten Eden so an Müsse gehen, faulenzen den ganzen Tag, nur rumliegen unter dem Baum und die Früchte fallen einem da von alleine in den Mund rein. Aber so war es nicht. Sondern von Anfang an hat Gott es so vorgesehen, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist und dass Arbeit auch ein Sinn des Lebens ist. Das hört man heute nicht oft und auch nicht gern. Heute hört man eher so das Motto, ja, du musst arbeiten, um dann zu leben. Das heißt, eigentlich ist der Sinn vom Leben was anderes und die Arbeit ermöglicht halt dann erst das richtige Leben. Aber die biblische Sicht ist anders. Die biblische Sicht ist, man lebt, um zu arbeiten. Nicht nur, um zu arbeiten, aber Arbeit ist einfach ein ganz, ganz integraler Bestandteil von diesem Leben. Und wir müssen ja auch bedenken, dass diese Arbeit im Garten Eden anders ausgesehen hat als unsere Arbeit heute. Wir werden es ja nächstes Mal dann wahrscheinlich lesen von diesem Sündenfall und dem Fluch, wo dann über den Menschen gekommen ist, dass er eben in Mühe arbeiten muss und der Ackerboden dann sich quasi verschließt und es nur widerwillig hergibt, die Frucht. Und auch Dornen und Disteln dann wachsen und ja, also diese Arbeit in Eden, die war sicher von einer anderen Qualität, von einer anderen Beschaffenheit als unsere Arbeit. Und diese Arbeit war einfach gut. Wir kennen das vielleicht von Kindern, wenn man, manchmal sind Kinder ab einem bestimmten Alter, die, oder meistens auch nur in einem bestimmten Alter, die sind dann ganz, ganz glücklich, wenn man denen irgendeine sinnvolle Aufgabe gibt, wenn die irgendwie mithelfen können, wenn die merken, okay, ich kann da meinen Teil irgendwie dazu beitragen. Die kriegen irgendwie, die können auch was machen, die wollen auch helfen. Und ja, so ähnlich stelle ich mir das vor, dass das eben im Garten eben eine Arbeit war, die irgendwie erfüllend war, die Sinn gemacht hat, die schön war. Aber es war eben Arbeit und wir sehen einfach auch, Arbeit ist so ein Geschenk von Gott. Und neben der Arbeit gab es aber noch was anderes, nämlich Regeln. Und das haben wir eben auch gelesen, dieses erste Gespräch zwischen Mensch und Gott, da war gleich eine Regel dabei. Und zwar der Mensch darf von allen Bäumen essen, die in diesem Garten sind. Und es gibt aber einen Baum, von dem man nicht essen darf. Und dann kommt auch diese Drohung, nämlich an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Tod gab, glaube ich schon, dass der Mensch, Adam und Eva, verstanden haben, was das bedeutet. Sterben. Weil Gott sie eben ausgestattet hat mit diesem Verständnis. Sie waren ja sofort in der Lage, mit Gott zu reden. Die konnten ja sich äußern, die konnten Gedanken äußern. Und Gott hat ja gewusst, dass er jetzt nicht gegen eine Wand redet, sondern dass das, was er sagt, auf Verständnis trifft. Und deswegen waren sie auch verantwortlich für ihr Tun später, weil sie eben das Gebot verstanden haben. Also es ist interessant, dass Gott diesen Mensch schon gleich so fähig zur Kommunikation geschaffen hat. Ist auch eben ein Teil von diesem im Bilde Gottes geschaffen sein, dass man eben zur Kommunikation fähig ist und eben auch dann verantwortlich ist dafür. Jetzt lesen wir den letzten Teil, nämlich die Verse 18 bis 25.
Ich habe noch eine Frage drin.
Ja.
Ja. Bei mir steht da ja, damit er diesen Bearbeiter und Beschützer.
Ja.
Muss der den beschützen?
Vor Verfall vielleicht? Weiß ich nicht. Aber ja, also wenn man die Dinge sich selbst überlässt, dann denke ich mal, wuchert es halt. Wobei das mit dem Verfall ja damals ja anders war. Also es gab ja noch nicht den Verfall im heutigen Sinn, dass irgendwie Dinge kaputt gehen. Aber es gab sicher auch diesen Jahreszeitenablauf. Dinge wachsen. Ja. Vielleicht hat man irgendwie auch die Tiere von den Pflanzen fernhalten müssen, weil ja die Tiere vegetarisch waren und die Pflanzen gefressen haben. Und manche Pflanzen waren halt für den Menschen. Wenn die Tiere alles wegessen, dann ja. Also,
bewahrte, ich könnte mir vorstellen, dass es da um Pflegen geht.
Ja.
Also das Bauen ist ja das Anbauen und das Bewahren vielleicht das Pflegen, also das Gießen und so.
Ja.
Wechselreservat quasi.
Ja, denke ich auch. Okay. Lesen wir noch den letzten Teil von 18 bis 25. Darf auch gerne jemand von euch lesen.
Von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weib anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Den nächsten auch noch? Den nächsten Vers?
Ja. Genau, vielen Dank. Hier ist jetzt interessant, dass wir wieder ein Detail gesagt bekommen aus diesem ersten Schöpfungsbericht. Da haben wir ja gelesen, und Gott sah, dass es gut war, und Gott sah, dass es gut war. Und hier lesen wir aber, zwischendrin gab es eine Zeit, einen kurzen Abschnitt, wo nicht alles gut war. Weil Gott jetzt eben sagt, es ist nicht gut, Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und das hat ja auch den Hintergrund, dass wir diesen Auftrag haben, auch aus dem ersten Kapitel, seid fruchtbar und mehret euch. Und das hatte Gott ja im Sinn, aber Gott hat ja gewusst, der Adam ist alleine und das funktioniert nicht. Und deswegen sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und Gott wusste ja schon, bevor er den Auftrag ausgesprochen hat, wusste er, dass das der Auftrag sein soll. Und Gott hat ja gewusst, dass da diese Frau noch fehlt. Und das Muster kommt uns bekannt vor. Es geht eben um das Thema Erschaffung des Menschen, hier genauer der Frau im Detail und nicht um diese zeitliche Abfolge oder um einen vollständigen Bericht. Den haben wir ja im ersten Kapitel. Und auch, wenn man es mal anguckt, zum Beispiel Verse 19 und 20, das hast du letztes Mal gefragt, Robert, da heißt ja, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Hört sich ja so an, als wäre die Reihenfolge falsch. Aber ist er nicht. Zum einen, hier geht es nicht um die Reihenfolge, sondern das ist einfach eine Aussage. Also man kann das auch lesen, Gott der Herr, der alle Tiere gebildet hat, hat die dann später zu den Menschen gebracht. Das heißt nicht, der bildete die Tiere und also zuerst den Menschen, dann die Tiere, sondern die, ja, es ist eben eine thematische, eine logische Anordnung. Tatsächlich kann man hier auch übersetzen, damit habe ich mich auch lang beschäftigt, dass man hier übersetzen kann, der Herrgott hatte aus dem Erdboden alle Tiere gemacht, aber man braucht nicht mal diese Übersetzungsvariante, um das zu erklären. Da war übrigens das, was ich vorher gesagt habe, da habe ich dann eine Gegenmeinung gelesen, der dann gesagt hat, das darf man so nicht übersetzen, weil dann würde es ja zum ersten Kapitel passen und das darf man nicht machen. Genau. Also wir sehen hier, wie gesagt, diese logische Anordnung und es ist ein ganz tiefer Einblick in diese, wie diese Erschaffung des Menschen im Detail ausgesehen hat. Und wenn man jetzt nochmal tiefer reinguckt, dann sehen wir, dass in diese Rahmengeschichte von der Erschaffung der Frau noch eine andere Geschichte eingebettet ist. Und zwar auf diesem Weg, ja, auf der Erzählung hin zu, wie kam es dazu, dass die Frau gemacht wurde, schreibt hier der Autor eben, dass der Mann oder dass Gott alle Tiere zu dem Mensch gebracht hat und der Mensch den Tieren Namen gegeben hat. Das heißt, wir sehen auch, der Mensch war in der Lage, einfach sich neue Worte auszudenken. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, dass die Evolutionstheorie nicht stimmen kann, weil laut der Evolutionstheorie muss sich diese menschliche Sprache dann erst nach und nach entwickelt haben, so aus Urlauten und Tierschreien soll sich dann irgendwie komplexe Sprachen mit Grammatiken und Regeln gebildet haben. Aber wir sehen hier, der Mensch war von Tag 1, also aus Sicht des Menschen, an in der Lage, überhaupt zu sprechen und zweitens sogar neue Worte zu erfinden, ja, den Tieren neue Namen zu geben. Und auch das gehört zu diesem Schöpfungsauftrag dazu, zu bewahren und zu pflegen, nämlich die Tiere einzuordnen. Das ist übrigens eine ganz, ganz hohe Kunst, diese Einordnung von Tieren und Pflanzennamen, das nennt man auch Taxonomie, ist ein Teilgebiet von der Biologie. Und es gibt einen ganz berühmten Namen, es ist ein ganz berühmten Wissenschaftler, Carl von Linné, ein schwedischer Wissenschaftler, im 18. Jahrhundert gelebt. Und der hat dieses System eingeführt, das heute noch verwendet wird, eben für die Einordnung von, oder für die Benennung von Tieren und von Pflanzen. Und der war auch fest der Überzeugung, dass es genauso viele Arten gibt, wie Gott am Anfang gemacht hat und keine Evolution oder sonst irgendwas stattfinden kann. Und wie gesagt, bis heute geht es eben auf den zurück und sein Name steht in ganz vielen Tier- und Pflanzennamen eben drin. Und jetzt müssen wir uns mal kurz in die Situation von dem ersten Menschen, von Adam, eben reinversetzen. Der ist da, die ganzen Tiere kommen, er gibt ihnen Namen und dann merkt er ja irgendwann. Der merkt, irgendwann von jedem Tier gibt es zwei, nämlich Männlein und Weiblein. Und der merkt ja aber auch, er ist allein, für ihn gibt es kein Weiblein. Und dann frage ich mich, was geht ihm durch den Kopf? Vielleicht hat er ja gedacht, irgendwo bei diesen Tieren ist dann was für ihn dabei, sein Gegenstück, sein Gegenüber, sein Partner. Aber wir sehen ja, es war nicht so. Ich weiß nicht, warum Gott es so gemacht hat, dass die Tiere quasi von Anfang an als Mann und Frau angelegt waren und der Mensch aber erstmal als Mann allein war und dann die Frau erst später kam. Vielleicht einfach, um dem Adam zu zeigen, dass Gott für ihn sorgt, weil Adam wurde ja quasi ins gemachte Nest gesetzt. Also der wird ja geschaffen und es ist alles da. Ja, die Natur ist da, die Pflanzen sind da, die Tiere sind da. Und das hat er so als gegeben hingenommen. Aber die Frau war nicht da, er erlebt, dass was fehlt, diesen Mangel. Und er hat dann auch erlebt, dass Gott diesen Mangel gestillt hat, dass Gott dann nicht nur vorgesorgt hat, sondern auch danach noch für ihn sorgt. Und ich finde diese Reaktion von Adam ganz bemerkenswert. Das ist auch ein Gedicht im Hebräischen, wo er dann sagt, diese ist nun Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Und diese Wiederholung deutet darauf hin, dass das ein Qualitätsmerkmal ist. Ja, also zum Beispiel im Hebräischen, wenn man sagt Gold, Gold, dann heißt es sehr, sehr gutes Gold, sehr feines Gold von der höchsten Qualität. Und so sagt Adam eben auch hier, dies ist nun Gebein von meinen Gebeinen, Fleisch von meinem Fleisch. Also diese Wiederholung deutet auch auf auf diese Ausgezeichnetheit hin, auf diese gute Beschaffenheit, dass er sich sehr darüber gefreut hat. Und es ist natürlich auch so ein Stilmittel einfach. Also wir sehen in diesem angeblich ganz primitiven Text, der so alt ist, da ist wirklich sehr, sehr viel drin verborgen. Da ist noch mehr drin verborgen, und zwar ist da noch ein Wortspiel drin, denn also in manchen Übersetzungen kommt es ja raus, wenn es dann heißt, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen, weil im Hebräischen das Wort für Mann und Frau ähnlich sind. Also Mann heißt Ish und für Frau steht dann das Wort Isha. Und ist auch so ein Wortspiel. Also man sieht immer, sagt zweimal das gleiche Wort, Gebein, Gebein, Fleisch, Fleisch. Und dann sagt er aber nicht Mann, Mann, weil es ja, er merkt ja, das ist nicht der Fall. Sondern, aber er weiß, dass die irgendwie dazugehört und er weiß ja, dass sie von ihm kommt. Und deswegen nennt er sie Männin, also die weibliche Form von Mann. Und das zeigt auch, dass sie sich ganz bewusst waren, es gibt Mann und Frau und sonst nichts anderes. Genau, es gibt auch im Deutschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Wort Ische, ist umgangssprachlich, aber das kommt genau von daher, also es kommt aus dem Hebräischen über das Jiddische ins Deutsche gekommen, das ja eben für ja, ein umgangssprachlicher Begriff für Freundin, Frau, ja. Und wir sehen hier einfach, dass Gott diese Ehe einsetzt. Ja, also das war ja eine Ehe von Adam und Eva, die waren wie verheiratet, Gott hat die quasi verheiratet, kann man sagen. Und die sind auch dieses Muster, ja, das Musterbeispiel, das Vorbild. So stellt sich Gott das Zusammenleben zwischen einem Mann und einer Frau vor. Und seitdem gibt es eben das auch, dass ein Mann und eine Frau so zusammenleben, wie Gott sich das vorstellt, nämlich ein Mann, eine Frau, für immer. Ohne viele Ehe in irgendeine Richtung, ohne Scheidung, ohne Wiederheirat. All diese Dinge sind Abweichungen von Gottes Vorgaben und kommen ja auch in der Bibel dann vor, aber das ist alles eine Abweichung von Gottes Vorgabe. Gottes Vorgabe ist ein Mann, eine Frau für immer. So hat sich das Gott gedacht. Und ein interessanter Gedanke ist, dass es ja in allen Ländern der Welt, in allen unterschiedlichen Kulturen, gibt es ja Ehe. Obwohl die von Gott gar nichts wissen, gibt es ganz viele Kulturen, die quasi die Ehe richtig ausführen. Manche machen es auch falsch, manche sehr falsch, manche nur leicht falsch, wenn man das so bewerten kann. Aber in allen Kulturen ist es möglich, eine Ehe so auszugestalten, ein Zusammenleben zwischen Mann und Frau, wie Gott sich das vorstellt. Und deswegen denke ich auch, dass in Deutschland die richtige Eheschließung oder ja, da wo für, aus Gottes Sicht die Ehe beginnt, eben die standesamtliche Ehe ist, weil das eben das Muster ist, wie in Deutschland eine Ehe zustande kommt. Es gibt ja auch diesen Brauch der kirchlichen Trauung und ich finde auch sehr gut und auch ja, sehr schön, dass man das dann nochmal so macht, aber wenn man jetzt sagt, dass nur die kirchliche Trauung der wahre Beginn der echten Ehe ist, dann würde das ja heißen, dass zum Beispiel ein Moslem, der genau eine Frau hat und nur mit der verheiratet ist, in Ehebruch lebt, weil die ja nicht vor einer christlichen Kirche geheiratet haben. Die Frage wäre dann auch, welche christliche Kirche wäre dann dafür zuständig und kann das machen. Also ich denke, dass, ja, dass eine Ehe dann eben begründet ist, wenn nach diesen, soweit eben die Regeln der Kultur den Vorgaben Gottes entsprechen, in dieser Kultur nach den üblichen Regeln die Ehe geschlossen wird. Und das ist eben in Deutschland das Standesamt. Genau, ich weiß, dass jetzt die Zeit sehr fortgeschritten ist. Ich will jetzt auch zum Schluss kommen und noch ein paar wenige Bemerkungen am Schluss machen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir hier die ersten Kapitel vom ersten Buch Mose durchnehmen. Ich habe mich sehr gefreut, als der Holger das gesagt hat, dass das das Thema ist, weil ich denke, dass hier sehr, sehr wichtige Grundlagen gelegt werden und dass die meisten Angriffe, die wir heute erleben, ja auf das Wort Gottes, auf die Gemeinde, die richten sich gegen Dinge, die hier festgeschrieben sind. Es hat angefangen mit eben dem Angriff auf die Schöpfungsgeschichte durch die Evolutionstheorie. Dann gibt es die Angriffe auf dieses Zusammenleben dass eben ein Mann mit einer Frau zusammenlebt und eben mit der aufkommenden Homosexualität und auch der Akzeptanz bis hin eben zur Ehe für alle. Und jetzt geht es ja genauso weiter, weil jetzt geht es an diese Geschlechtsidentität. Also, dass ein Mann kein Mann mehr ist, dass eine Frau keine Frau ist. Und ich kenne, ihr lacht vielleicht, aber ich kenne Leute persönlich, die zum Beispiel sagen, weil ja im ersten Kapitel, es steht eigentlich wörtlich nicht, Gott schuf sie als Mann und Frau, sondern wörtlich steht, Gott schuf sie männlich und weiblich. Also das Adjektiv steht dort. Und dann ist ein Kritikpunkt, der ist mir schon ganz oft untergekommen. Beim ersten Mal habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, aber die meinen das wirklich ernst. Studierte Theologen und studierte Judaistiker meinen das ernst. Die sagen, das bedeutet, Gott hat einen oder mehrere Menschen männlich und weiblich gemacht. Das heißt, ein Mensch ist männlich und weiblich gleichzeitig, weil ja da eigentlich, wenn man es richtig übersetzt, drin steht, Gott schuf den Menschen männlich und weiblich. Das ist natürlich komplett falsch und spätestens, wenn man dann weiterliest, sieht man, wie das gemeint war. Und auch wenn man sich die Tiere anguckt, sieht man, wie dieses Muster, das da eigentlich immer wieder vorkommt. Und so ist es eben auch bei Menschen gemeint. Es gibt einen Mann und eine Frau, kein Spektrum, wo man sich irgendwie einsortieren kann. Und auch ein Wechsel zwischen den Geschlechtern ist biologisch nicht möglich und auch aus Sicht der Bibel nicht möglich. Und ja, es sind eben diese Grundlagen, die da gelegt werden. Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat Mann und Frau erschaffen und Gott hat Mann und Frau eben füreinander bestimmt und nicht andere, also nicht ein Mann und ein Mann zum Beispiel. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir hier bei diesen Themen wissen, wie oder was die Bibel dazu sagt, weil wir dann wissen, wie wir dafür umgehen sollen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, was mir untergekommen ist, und zwar diese Gendersprache. Da gibt es ja dann Sternchen und Doppelpunkt und Unterstrich und Leerzeichen und alles Mögliche. Und viele sind sich eigentlich gar nicht bewusst, aber wenn man so eine Sprache verwendet, ja, wenn man Gender-Sternchen benutzt und Doppelpunkte und sonst was, dann sagt man damit, hey, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Dann, auf Englisch gibt es das Wort, affirmt man das. Also man stimmt dem quasi zu. Man sagt dann, okay, ich benutze so einen Stern, weil es gibt ja mehr als zwei Geschlechter. Und ich sehe da drin eine sehr, sehr große Gefahr. Ich persönlich denke, dass man als Christ so eine Sprache nicht benutzen kann und auch nicht benutzen darf, weil man damit eben sich schuldig macht am Wort Gottes, weil Gott genau sagt, es gibt nur Mann und Frau. Und ich finde es deswegen sehr bedenklich, wenn man als Christ dann irgendwie an der Uni oder so wird mir oft da angehalten, so eine Sprache zu verwenden, aber ich sehe das sehr, sehr kritisch, da mitzumachen und denke eben, dass man da nicht mitmachen sollte. Und ich will jetzt ganz zum Schluss noch einen Vers lesen aus dem Neuen Testament, weil wir dann sehen, wie Jesus damit umgegangen ist. Und zwar aus dem Matthäus-Evangelium. Und zwar lesen wir dann Matthäus 19 von 3 bis 5. Da kamen die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Er, also Jesus, aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau machte? Und sprach, deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und mit diesem einen Satz hat eigentlich Jesus alle Angriffe, die es auf diese drei Grundlagen gibt, ausgeräumt. Ja, die Evolution sagt, es gibt einen ganz langen Zeitraum, noch viele Christen sind der Meinung, irgendwie ja, in der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang, da könnte es ja sein, dass da irgendwie viele Millionen Jahre vergangen sind, so zwischen Vers 1 und Vers 2. Aber Jesus sagt hier ja, der sie am Anfang schuf. Ja, am Anfang hat Gott den Menschen gemacht. Nicht nach einer ganz langen Zeit von Millionen von Jahren, sondern ganz am Anfang hat Gott den Menschen gemacht. Und wie hat er ihn gemacht? Als Mann und Frau hat er sie geschaffen und zum Zusammenleben bestimmt. Und ich möchte uns einfach Mut machen für zwei Dinge. Erstens wirklich in Gottes Wort zu forschen und uns mit diesen Berichten vom Anfang zu beschäftigen, weil die wirklich die Grundlage sind für alles. Und zweitens auch daran festzuhalten, ja, und das auch in die Praxis umzusetzen und in Gesprächen oder ja, wie wir handeln, unser Handeln eben auch daran auszurichten, weil diese ersten 12 Kapitel sind das Fundament für das Retterhandeln von Gott, ja, für die ganze Erlösungsgeschichte. Hier auf Adam geht es zurück, eben dieser Ungehorsam in einem Menschen, weil ein Mensch ungehorsam war, nämlich Adam, ist dann die Verdammnis über die Menschen gekommen, und weil ein Mensch gehorsam war, nämlich Jesus, ist dann Rettung und Gnade gekommen. Und diese Geschichte vom Anfang ist so, so wichtig für das Verständnis von der restlichen Bibel und auch für einfach die Wahrheit und für unsere Beziehung mit Gott und für unsere Errettung, Deswegen finde ich es, ja, einfach, will ich uns Mut machen, dass wir da studieren und dass wir da wirklich dran festhalten. Genau, so viel dazu. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Ist ein bisschen länger geworden als